NDR Info. Echo des Tages.
Familienpflegezeit. Bundestag verabschiedet Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf. Dazu heute auch der Kommentar. Ukraine-Konflikt. OSZE-Gipfel übt scharfe Kritik an Russland. Dazu auch Putins Rede zur Lage der Nation. Wirbel um die Bahncard. Bahn dementiert deren Abschaffung. Medikamentenzulassung aufgrund gefälschter Arzneimittelstudien. Exklusive Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und keine Phantomtore mehr. Im deutschen Profifußball wird die Torlinientechnik eingeführt. Dazu mehr am Ende der Sendung. Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend. Berufstätige sollen ihren Job und die Pflege Angehöriger künftig besser kombinieren können. Der Bundestag beschloss heute zahlreiche Änderungen, beispielsweise die bezahlte 10-tägige Pflegeauszeit sowie Rechtsansprüche auf Jobpausen, auch im Fall der Sterbebegleitung. Das Gesetz tritt im Januar 2015 in Kraft, aber nicht alle haben die gleichen Ansprüche, wie Julia Barth berichtet.
Es ist mal wieder soweit. Ein guter Tag für die Familien in Deutschland, findet zumindest Familienministerin Manuela Schwesig, die heute stolz verkündet, dass der Staat pflegende Angehörige mit dem neuen Gesetz erstmalig mit ganz konkreten und materiellen Leistungen unterstütze.
Diejenigen, die in den Familien zusammenhalten, die für andere da sind, sich sorgen, kümmern und pflegen, die haben unsere Anerkennung, unseren Respekt und unseren Dank verdient.
Das sieht auch die Opposition so. Allerdings findet Pia Zimmermann von der Linksfraktion nicht, dass das Gesetz das auch zum Ausdruck bringt. Zum Beispiel bei der 10-tägigen Pflegeauszeit unter Lohnfortzahlung, die sich Angehörige im Akutfall nehmen können, wenn ein Familienmitglied zum Pflegefall wird.
Glauben Sie denn eigentlich im Ernst, dass sich eine plötzlich entstandene Pflegenotwendigkeit wirklich in 10 Tagen organisieren lässt? Wissen Sie, wie schwer es ist, Termine beim Pflegestützpunkt oder den Kranken- bzw. Pflegekassen zu bekommen? Haben Sie schon mal ein Pflegebett beantragt und bestellt? Wissen Sie, wie lange das dauert?
Sie fordert deshalb, diese Auszeit auf 6 Wochen auszuweiten. Auch an der Familienpflegezeit lässt die Opposition kein gutes Haar. Sie ermöglicht pflegenden Angehörigen, die Arbeitszeit bis zu 2 Jahre lang zu reduzieren. Um die Einkommensverluste in dieser Zeit auszugleichen, gibt der Staat ein zinsloses Darlehen, das in der Regel innerhalb von 4 Jahren zurückgezahlt werden muss. Einen Rechtsanspruch darauf haben allerdings nur Beschäftigte, die in Betrieben mit mehr als 25 Mitarbeitern arbeiten. Eine Änderung, die die Union kurz vor der Verabschiedung des Gesetzes durchgesetzt hat. Damit sind rund 7 Millionen Beschäftigte vom Rechtsanspruch ausgeschlossen.
Frau Schwesig, liebe SPD, wie konnten Sie nur so einknicken?
Fragt deshalb Elisabeth Scharfenberg von den Grünen.
Sie wollten ein Gesetz für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf machen. Und dann erklärt die Vertreterin der Union gestern im Familienausschuss, es seien Verbesserungen für die Wirtschaft erreicht worden. Ich wusste gar nicht, dass wir hier ein Wirtschaftsförderungsgesetz vorgelegt bekommen.
Kritik, die Familienministerin so nicht stehen lassen will, auch wenn sie selber die Grenze lieber bei Betrieben mit 15 Mitarbeitern gezogen hätte.
Ich finde, das ist eine gute Balance zwischen den Interessen von kleinen Betrieben und den Interessen der Familien. Diesen Gegensatz, dieses Ausspielen, das ist Politik von gestern. Wirtschaftspolitik und Familienpolitik gehört zusammen.
Zudem, so Schwesig, könnten durchaus auch Mitarbeiter von kleineren Betrieben die Familienpflegezeit und ein Darlehen in Anspruch nehmen, wenn ihr Arbeitgeber ihnen das freiwillig ermöglicht. In 2 Wochen muss der Bundesrat dem Gesetz noch zustimmen. Am 1. Januar soll es dann in Kraft treten.
Wer profitiert also von diesem neuen Familienpflegezeitgesetz und reichen die Regelungen aus? Peter Mücke kommentiert.
Manchmal braucht es einen zweiten Anlauf, denn die Familienpflegezeit gibt es ja schon. Eingeführt hat sie die damalige CDU-Familienministerin Schröder. Registriert haben das allerdings die wenigsten und noch weniger haben die Regelungen in Anspruch genommen. Gerade mal 135 pflegende Angehörige haben sich im Jahr 2013 entschieden, für längere Zeit ganz oder zum Teil aus dem Beruf auszusteigen. Und nur 9.000 nutzten die 10 Tage Pflegeauszeit. Die ganze Sache ein Flop. Insofern kann es eigentlich nur besser werden, zumal Schröders Nachfolgerin im Amt Schwesig einiges verbessert hat. Ab kommendem Jahr geht die 10 Tage Pflegeauszeit, um im akuten Fall die Pflege eines Angehörigen zu organisieren, nicht mehr auf eigene Rechnung. Es gibt Geld aus der Pflegekasse bis zu 90% des Nettolohns. Eine Regelung, die beim Kinderkrankengeld längst gilt. Damit macht der Gesetzgeber klar, dass die Pflege eines alten Menschen nicht weniger wert ist als die eines kranken Kindes. Doch damit ist es nicht getan. Ein krankes Kind wird in der Regel jedenfalls wieder gesund. Ein einmal pflegebedürftiger kräftiger alter Mensch jedoch bleibt meist auf Hilfe angewiesen. 10 Tage reichen also nicht. Schon bisher gibt es die Möglichkeit, bis zu einem halben Jahr aus dem Job auszusteigen. Allerdings musste in dieser Zeit der Arbeitgeber den Lohn vorstrecken, der Arbeitnehmer eine Ausfallversicherung abschließen. Jetzt wird es einfacher für beide. Pflegende Angehörige sollen ein zinsloses Darlehen bekommen. Das gilt auch für die Familienpflegezeit, bei der Arbeitnehmer bis zu 2 Jahre die Arbeitszeit reduzieren kann. Hier ist Schwesig allerdings vor der Union eingeknickt. Der Rechtsanspruch gilt nur für diejenigen, die in einer Firma mit mehr als 25 Mitarbeitern beschäftigt sind. Mehr als jeder 4. Arbeitnehmer fällt damit durch das Raster. Fast 7,2 Millionen Beschäftigte bleiben außen vor. Und da nutzt es auch nichts, dass die SPD sich herausredet, noch Schlimmeres verhindert zu haben. Hier rächt es sich, dass der Wirtschaftsflügel der Union meint, sich kurz vor den Parteitagen in der kommenden Woche gegenüber dem Koalitionspartner SPD profilieren zu müssen. CDU und CSU machen das auf dem Rücken der rund 1 Million Kinder, Enkel und Partner, die neben ihrem Beruf Angehörige zu Hause pflegen. Ohne ihren Einsatz aber wäre die Pflegeversicherung finanziell längst am Ende. Diese pflegenden Angehörigen hätten mehr Wertschätzung verdient gehabt, auch und gerade von der Union.
Peter Mücke kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es war eine Nachricht, die heute aufhorchen ließ. Deutsche Bahn will die Bahncard abschaffen, meldete der Hessische Rundfunk, der diese Information aus einer streng vertraulichen Vorlage für die kommende Aufsichtsratssitzung des Konzerns hat. Die Bahn dementierte und sprach von einer dreisten Falschmeldung. Richtig ist aber, dass am 10. Dezember der Aufsichtsrat tagen wird und das Thema, wie die Bahn mehr Fahrgäste im Fernverkehr gewinnen und gegen die Konkurrenz der Fernlinienbusse bestehen kann, dabei auch beraten wird. Jens Carsten berichtet.
Die Deutsche Bahn AG plant durchgreifende Änderungen beim angeschlagenen Fernverkehr, darunter auch die Abschaffung der Bahncard in der bisherigen Form. Diese Information geht aus einer als streng vertraulich klassifizierten 33-seitigen Vorlage für den Aufsichtsrat des Unternehmens hervor. Das Papier liegt HR Info vor. In der Aufsichtsratssitzung am 10. Dezember will die Bahn AG die Abschaffung der Bahncard 25 und der Bahncard 50 zur Debatte stellen. Die Bahncard wird zum Kundenkonto, heißt es in der Vorlage. Dieses Konto garantiert nur noch, so wörtlich, Rabatte gemäß Auslastung eines Zuges und individuelle Rabatte nach Kundenumsatz. Dies hätte vor allem für Großkunden und Vielfahrer Vorteile. Die Flexibilität der bisherigen Bahncard-Formen wäre dahin. Der Vorstandschef der Deutschen Bahn AG, Rüdiger Grube, hat den Bericht von HR Info zurückgewiesen. Gleichzeitig sagte Grube:
Wissen Sie, wo wir drüber nachdenken und auch drüber nachdenken müssen? Das ist unsere Pflicht. Wir machen uns immer wieder Gedanken zur Preisstruktur, denn Sie wissen, der Wettbewerb wird immer härter. Und das ist unsere Pflicht, natürlich über die Preisstruktur zu diskutieren. Das haben wir vor im Aufsichtsrat. Aber da sind auch keine Beschlüsse vorbereitet, sondern lediglich berichten wir über die veränderte Wettbewerbssituation, nicht zuletzt auch durch die Fernbusse. Wir versuchen, Modelle zu entwickeln, wie wir das Bahnfahren einfach attraktiver machen können. Aber an eine Abschaffung einer Bahncard ist überhaupt nicht zu denken.
Die Deutsche Bahn bestätigt inzwischen, dass sie dem Aufsichtsrat nächste Woche ein 33-seitiges Konzept für Änderungen im gesamten Fernverkehr unterbreiten wird. Zur Bahncard ist dort die Rede von einer Anpassung des Status quo bis zu grundsätzlichen Veränderungen der Rabattfunktion. Rainer Bieg, Vizechef des Aufsichtsrates der Bahn Fernverkehrstochter, räumt ein, dass tatsächlich Änderungen am Rabattsystem der Bahncard erwogen würden. Weiter steht in der Aufsichtsratsvorlage, dass die Bahn AG bis 2019 im Fernverkehr 1,5 Milliarden Euro einsparen will. Das solle zum Beispiel durch die Einstellung unwirtschaftlicher Zugverbindungen geschehen. Die Nachtzüge sollten nur noch, so wörtlich, abhängig vom Optimierungspotenzial weitergeführt werden. Rüdiger Grube kommentiert das so:
Wir prüfen, wie wir das System der Nachtzüge wirtschaftlich attraktiver machen können, denn wir können es uns auf lange Zeit nicht leisten, dass wir Systeme betreiben, in denen wir mehr Geld hineinstecken, als wir es herausbekommen. Und deshalb müssen wir die Nachtzüge weiter optimieren. Dazu gibt es natürlich entsprechende Untersuchungen und das ist ein völlig normaler Prozess.
Bereits im Jahre 2002 plante die Deutsche Bahn, die Bahncard 50 abzuschaffen, um in gut ausgelasteten Zügen am Freitag und am Sonntag höhere Fahrpreise durchsetzen zu können. Damals musste die DB den Plan nach heftigen Protesten in der Öffentlichkeit wieder zurücknehmen.
Seit April schon tobt der Tarifkampf zwischen der Pilotenvereinigung Cockpit und der Lufthansa. Das führte auch heute wieder zu Streiks. Noch bis Mitternacht wollen die Piloten Fern- und Frachtflüge bestreiken. Ihnen geht es um den Erhalt der Übergangsregelung zur Frühberentung und sie haben Bedenken gegen den massiven Ausbau von Billigflügen. Erst gestern hatte der Aufsichtsrat der Lufthansa dem neuen Konzept zugestimmt. Aus Frankfurt, Roman Warschauer.
Die Lage am größten Lufthansa-Drehkreuz, dem Frankfurter Flughafen, ist recht entspannt. Im Terminal 1 herrscht weitgehend normaler Betrieb. Das liegt wohl auch an dem gestern in aller Eile aufgelegten Sonderflugplan, wie Lufthansa-Sprecherin Barbara Schädler erklärt.
Es sind statt der im Maximalfall betroffenen 33.000 Passagiere jetzt endlich nur 12.000 betroffen, weil wir 60% der Flüge fliegen lassen können und bei der Lufthansa Cargo sogar 93%. Meine Kollegen in den operativen Einheiten haben also wirklich einen guten Job gemacht.
Die Pilotengewerkschaft Cockpit war gestern davon ausgegangen, dass heute fast gar kein Langstreckenflug starten kann. Auch wenn die meisten Passagiere im Terminal nicht vom Streik betroffen sind, kaum einer hat noch Verständnis für die Strategie der Piloten.
Schwachsinn, weil er nicht gerechtfertigt ist, weil die Pilotenvereinigung ihre Allmacht überzieht. Sie greift in die Firmenpolitik ein.
In der Summe ist es zu viel. Also wir sind nicht so viel Flieger. Insofern hätte es uns sehr hart getroffen, weil man sich das ganze Jahr drauf gefreut hätte.
Also wenn man für die Woche ankündigt, Montag, Dienstag, und ich habe extra meinen Flug verschoben auf Donnerstag und habe dann noch Probleme, einen Flug zu kriegen, das ist nicht in Ordnung.
Gespannt dürften Passagiere und auch die Lufthansa nun in die kommende Woche schauen. Dann trifft sich die zuständige Tarifkommission der Gewerkschaft, um über das Angebot der Lufthansa zu beraten, zur Lösung des Streits einen Schlichter einzusetzen. Knackpunkt bei den Verhandlungen zur sogenannten Übergangsversorgung ist die Frage, wie diese für künftige Piloten bei der Lufthansa geregelt werden soll. Eins ist für Lufthansa-Sprecherin Barbara Schädler dabei aber klar.
Die Lösung wird nicht darin liegen können, dass die Lufthansa für alle zukünftigen Pilotengenerationen eine Zusage macht, dass die Regelung so weitergeht, wie sie jetzt für die Bestandsmitarbeiter weitergehen kann.
Doch die Pilotenvereinigung will gleiche Bedingungen für alle Piloten bei der Lufthansa, Sprecher Jörg Handwerk.
Wir sagen, das können wir nicht machen. Der Schnitt ist zu hart zu dem bisherigen Personal und das ist wirtschaftlich nicht gerechtfertigt. Wir möchten eben die Solidarität nicht zerstören. Es wäre dann klar, dass die Jungen nicht ganz zu Unrecht sagen würden, die Alten haben uns um ihre Konditionen abzusichern, verkauft. Und das werden wir nicht mittragen.
Dennoch könnte das Schlichtungsangebot als Brücke dienen, dass sich beide Seiten zumindest wieder an einen Tisch setzen.
Der Konflikt in der Ukraine ist jetzt unser Thema. Russlands Präsident Putin äußerte sich heute dazu in seiner Rede zur Lage der Nation. Darüber berichten wir gleich. Zunächst schauen wir nach Basel. Dort begann heute die Jahreskonferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Das wichtigste Thema war auch dort die Situation in der Ukraine. Aus Basel informiert Stefan Überbach.
Die Vorwürfe waren scharf und unmissverständlich. Russland verletzt in der Ukraine internationales Recht und gefährdet damit die Sicherheit und die Einheit Europas, hieß es aus zahlreichen OSZE-Mitgliedstaaten. Kritik am russischen Vorgehen auf der Krim und in der Ostukraine kam aus den USA, genauso wie aus Liechtenstein. Bundesaußenminister Steinmeier sagte, die Gespräche seien wie erwartet sehr schwierig gewesen, aber immerhin sei der Gesprächsfaden nicht abgerissen.
Woran wir uns immer wieder erinnern müssen, Monolog plus Monolog ist am Ende noch kein Dialog. Und deshalb brauchen wir solche Foren wie diese, in denen wir den Dialog weiter pflegen, gerade auch über die Dinge, die zwischen den verschiedenen Beteiligten, auch den Mitgliedstaaten der OSZE, stehen.
Der ukrainische Chefdiplomat Klimkin sprach von einer fortgesetzten russischen Aggression gegen sein Land. Die Einheit und die Souveränität der Ukraine würden verletzt, die europäische Sicherheit unterminiert. US-Außenminister Kerry nannte es mehr als bedauerlich, dass Russland weiterhin Waffen über die Grenze bringe und die Separatisten unterstütze. Damit verstoße Moskau gegen seine internationalen Verpflichtungen.
The result is damage to its credibility.
Das Ergebnis ist die Beschädigung der eigenen Glaubwürdigkeit und dafür muss die russische Bevölkerung einen sehr hohen Preis bezahlen, wirtschaftlich und auch humanitär. Eingeschlossen die vielen 100 Soldaten, die in einem Land kämpfen und sterben, in dem sie gar nicht sein dürften. Russlands Außenminister Lavrov zeigte sich unbeeindruckt. Für die Eskalation sei vielmehr der Westen verantwortlich, etwa mit der NATO-Ausdehnung in Richtung Osten. Weder die NATO noch die Europäische Union hätten ein Monopol auf die Wahrheit. Fortschritte Richtung Frieden könne es nur mit direkten Gesprächen zwischen den ukrainischen Konfliktparteien geben. Lavrov hatte sich am Rande des OSZE-Ministerrats unter anderem mit seinem US-Kollegen John Kerry und Bundesaußenminister Steinmeier zu Vier-Augen-Gesprächen getroffen. Über den Inhalt ist noch nichts bekannt.
Und jetzt, wie schon angekündigt, zur Rede an die Nation von Russlands Präsident Putin. Er hat darin unter anderem dem Westen vorgeworfen, den Ukraine-Konflikt nur als Vorwand zu benutzen, um Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Einzelheiten aus Moskau von Hermann Krause.
Es war eine Rede an die Nation, aber auch in vielen Teilen gerichtet an das Ausland. So warf Wladimir Putin dem Westen vor, Russland schädigen zu wollen. Die verhängten Sanktionen hätten nichts mit der aktuellen Politik in der Ukraine oder auf der Krim zu tun. Zu den Sanktionen. Das ist nicht nur eine nervöse Reaktion der USA und unserer westlichen Partner auf unsere Position zur Ukraine. Es geht auch nicht um die Krim. Dies alles ist nur ein Vorwand, Russland einzuschränken. Jedes Mal, sobald Russland stärker und unabhängiger wurde, setzte man solche und ähnliche Instrumente ein. Seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar seit Jahrhunderten, würde der Westen gegenüber Russland so agieren. Aber gewaltsam mit Russland umzugehen, dies sei noch nie jemandem gelungen. Zu Beginn seiner fast einstündigen Rede im Kreml, die immer wieder von Applaus unterbrochen wurde, hatte Putin die Annexion der Krim verteidigt. Es habe ein Referendum gegeben, das Parlament hätte der Aufnahme zugestimmt und außerdem: Für Russland hat die Krim große zivilisatorische und sakrale Bedeutung, so wie der Tempelberg in Jerusalem für die, die sich zum Islam oder zum Judentum bekennen. Eine bisher nie dagewesene Erklärung der Krim-Politik des Präsidenten. Auch ansonsten war Putin nicht gerade schmallippig. So machte er die USA für den Umsturz in Kiew im Februar verantwortlich. Hinter den Kulissen würden die Amerikaner die Strippen ziehen, sodass er oftmals gar nicht wisse, mit wem er eigentlich zu sprechen habe. Zudem kritisierte er Washington wegen des Ausstiegs aus dem ABM-Vertrag zur Raketenabwehr. Die USA fahren damit fort, ihr globales Raketenabwehrsystem weiterzuentwickeln. Wir haben nicht vor, an diesem kostspieligen Rüstungswettlauf teilzunehmen. Doch wir werden die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes garantieren, daran gibt es keine Zweifel. Innenpolitisch hat Russland zurzeit mit einer schwachen Wirtschaftsentwicklung zu kämpfen. Der Rubel hat in den letzten Monaten fast 30% an Wert verloren. Auch während der Rede Putins ging es an der Börse weiter abwärts, da der Präsident keine Änderungen seiner Politik ankündigte, so eine Expertin. Außer in einem Punkt. Ich schlage eine vollständige Amnestie für die vor, die ihr Kapital ins Ausland brachten. Wer sein Geld zurückholt nach Russland, der bekommt die Garantie, dass er nicht belästigt wird, dass es keine Nachfrage über die Herkunft des Kapitals gibt, keine strafrechtliche oder auch administrative Verfolgung. Aber diese Art von Amnestie gäbe es nur einmal, so Putin unter dem Applaus der Zuhörer. Fachleute fragen sich derweil, ob damit das Geldwäschegesetz, das Russland im letzten Jahr verabschiedete, außer Kraft gesetzt werden soll. Zudem wird bezweifelt, dass Oligarchen oder andere Superreiche ihr Geld in Russland investieren.
Es ist 18.48 Uhr, 12 Minuten vor 7. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Hat die US-amerikanische Polizei ein grundsätzliches Rassismusproblem? Jedenfalls lösen die Fälle ungesühnter Polizeigewalt weißer Ordnungshüter gegen schwarze Verdächtige überall in den USA Proteste aus. Der neueste Fall ereignete sich in New York. Von dort berichtet Kai Clement.
In New York sind für heute neue Demonstrationen angekündigt. Bislang waren tausende Menschen auf den Straßen. Sie trafen sich am Union Square, versuchten die Brooklyn Bridge zu blockieren, marschierten über den längs des Hudson-Flusses verlaufenden Westside Highway und brachten dort den Verkehr zum Erliegen. Insgesamt mehr als 80 Demonstranten wurden nach Polizeiangaben bislang festgenommen. Demonstrieren ja, aber gewaltfrei. Darin sind sich fast alle einig, vom Bürgermeister Bill de Blasio bis hin zum Stiefvater des bei seiner Festnahme getöteten Eric Garner. Für eine Stadt mit fast 8,5 Millionen Einwohnern sind die Aufmärsche bislang noch weit von einer Massenbewegung entfernt. Das könnte sich aber am Samstag in einer Woche ändern. Für dann hat der New Yorker Bürgerrechtler El Sharpton zu einem nationalen Marsch gegen Polizeigewalt aufgerufen, und zwar in Washington. El Sharpton will dort erneut die Familien von Michael Brown, Eric Garner und UK Gurley versammeln. Alle drei waren unbewaffnete Schwarze, die zuletzt bei Polizeieinsätzen ums Leben gekommen sind. Erst Ende vergangener Woche hatte El Sharpton mit deren Angehörigen bei einem öffentlichen Treffen in New York gemeinsam gebetet. Der Anwalt der Familie von Eric Garner kritisierte die Geschworenenentscheidung. Nicht zuletzt wegen der Beweislast des Handyvideos habe er mit einer Anklage gerechnet. Auch sei es besorgniserregend zu erfahren, dass alle beteiligten Polizisten für ihre Aussage Immunität erhalten hätten, alle bis auf den Beamten, dem der Würgegriff vorgeworfen wird.
Vor 20 Jahren, als noch kaum jemand das Internet nutzte, Smartphones noch nicht erfunden waren, trat die europäische Datenschutzrichtlinie in Kraft. Dass diese nun dringend rund erneuert werden muss, ist nicht die Frage. Aber zu welchen Bedingungen und mit welchen Standards? Dürfen in Deutschland strengere Regelungen als im Rest der EU gelten? Sie dürfen. Das beschlossen heute die Justiz- und Innenminister in Brüssel. Darüber hinaus sind aber viele Punkte noch heftig umstritten, wie Karin Bentsch berichtet.
Nicht nur private Unternehmen sammeln sensible Daten, auch staatliche Behörden tun das. Zum Beispiel Gesundheitsämter, Rentenkassen und Finanzämter. Diese persönlichen Informationen sollen auch in die geplanten europäischen Datenschutzregeln hineingeschrieben werden. In den 28 EU-Ländern werden Behördendaten allerdings bislang sehr unterschiedlich geschützt.
Wir haben ein hohes Datenschutzniveau. Wir haben sorgfältig darauf geachtet, dass das hohe deutsche Datenschutzniveau erhalten bleibt, auch mit dieser neuen Datenschutzgrundverordnung,
sagt Bundesinnenminister de Maizière in Brüssel. Deutschland und alle Länder, die mehr Datenschutz wollen, bekommen im neuen EU-Datenschutzgesetz an dieser Stelle eine Sondergenehmigung.
Dort ist es gelungen, eine Öffnungsklausel mit in den Text zu verhandeln, der uns ermöglicht, an bestimmten Stellen das höhere Datenschutzniveau, das wir haben, aufrechtzuerhalten. Und deshalb wird es bei uns zu keinen abgesenkten Standards kommen. Und das ist für uns sehr wichtig gewesen,
sagt Bundesjustizminister Maas. Für die deutschen Bürger wird sich also auch mit dem neuen europäischen Datenschutzgesetz nichts ändern. Lange galten die Deutschen als Bremser der neuen europäischen Datenschutzgrundverordnung. Seit knapp 3 Jahren wird nun schon darüber verhandelt. Nun aber, nach gewissen Zugeständnissen, scheinen auch sie sich zu bewegen. Wenn es also künftig ein Datenschutzgesetz geben wird, das in ganz Europa gilt und nationales Recht ersetzt, dann muss auch klar sein, wer die Aufsicht übernimmt und Verstöße ahndet.
Da gibt es verschiedene extreme Möglichkeiten. Die eine ist, wir schaffen eine große europäische Datenschutzbehörde. Das will niemand, wir auch nicht,
sagt Bundesinnenminister de Maizière. Neben Deutschland sehen das auch Großbritannien, Irland und Dänemark kritisch. Sie wollen keine Kompetenzen an eine übergeordnete Behörde abgeben und halten es stattdessen für sinnvoller, dass sich Unternehmen und Verbraucher bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten an Datenschützer in ihrem Heimatland wenden können. Neu ist, dass Bürger, die ihre Daten in Gefahr sehen, künftig dort vor Gericht ziehen können, wo sie wohnen, egal wo in Europa das Unternehmen sitzt, gegen das sie klagen wollen. Nächstes Jahr wollen sich die Justizminister auf die neue europäische Datenschutzgrundverordnung einigen.
Gefälschte Arzneimittelstudien, auf deren Grundlage Medikamente zugelassen wurden. Mehr als 100 Arzneimittel auf dem deutschen Markt werden deshalb derzeit überprüft. Das Verfahren hat die Europäische Arzneimittelbehörde EMA angestoßen, wie Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ergaben. Informationen von Anna Neifer.
Aufgefallen war das indische Unternehmen GVK Bioscience vor ein paar Monaten. Bei Stichproben hatte die französische Überwachungsbehörde gefälschte Ergebnisse festgestellt. Alle geprüften 9 Studien wiesen einen Anteil gefälschter Unterlagen auf. Die Ergebnisse von Elektrokardiogrammen waren nach Ansicht der Behörden offenbar frei erfunden. Und das über einen Zeitraum von 5 Jahren. Die französische Behörde vermutet dahinter ein System.
Die Fälschungen haben mindestens zwischen Juli 2008 und 2013 stattgefunden. Die systematische Natur der Fälschungen der EKGs, der ausgedehnte Zeitraum, in dem sie stattfanden, und die Zahl der Mitarbeiter, die davon betroffen sind, zeigen kritische Mängel im Qualitätssystem der GVK Bioscience Klinik in Hyderabad.
So heißt es in einem veröffentlichten Brief auf der Seite der Europäischen Arzneimittelbehörde. GVK Bioscience hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht geäußert. Offenbar hat das Unternehmen auch Studien für Produkte auf dem deutschen Markt durchgeführt, wie beispielsweise für Fexofenadin, ein Antiallergikum, das vom Generikahersteller Hexal bei München aber erst nach den Tests gekauft und nun vertrieben wird. 2 weitere Produkte, die auf dem deutschen Markt betroffen sein könnten, stammen vom Hersteller Betapharm aus Augsburg. Das bestätigte der Geschäftsführer Clemens Troche von Betapharm in einem Telefonat mit dem NDR. Betapharm sei bereit, nochmal Studien durchführen zu lassen. Bislang fehle noch die Entscheidung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, ob dies nötig sei. Für Betapharm hätten die Studien des indischen Unternehmens jedoch sauber gewirkt. Darüber hinaus teilte Troche mit, dass auch in Deutschland mehrere große Firmen betroffen sein könnten. Das bestätigte auch der Bundesverband der Arzneimittelhersteller. Genaue Namen könne man jedoch nicht nennen. Der unabhängige Pharmaexperte Peter Sawicki sieht die Verlagerung von Studien in Schwellenländer schon lange kritisch.
Wenn Studien, die für die Zulassung von Medikamenten durchgeführt werden, gefälscht manipuliert sind, wenn die Daten nicht stimmen, dann ist das höchst gefährlich für die Sicherheit dieser Präparate und letztendlich kann das zu gesundheitlichen Schäden bis hin zum Tod für Patienten führen.
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sieht bislang jedoch keine Hinweise auf die Gefährdung von Patienten. Gemeinsam mit der Europäischen Arzneimittelbehörde, kurz EMA, prüft das Bundesinstitut nun alle betroffenen Zulassungen. Unternehmen, die in den vergangenen Jahren mit GVK Bioscience zusammengearbeitet haben, stellen der EMA Unterlagen zur Verfügung. Die Unternehmen prüfen, ob die Wirksamkeit und Sicherheit ihrer Präparate auch durch andere valide Studien bestätigt werden könnten. Fehlt den Unternehmen dieser Nachweis, kann das bedeuten, dass ihre Zulassung entzogen wird.
1964 begann eine recht erfolgreiche und verbraucherfreundliche Geschichte. Die Stiftung Warentest wurde damals am 4. Dezember 1964 gegründet und hat inzwischen mehr als 100.000 Produkte getestet. Von A wie Adventskalender bis Z wie Zahnpasta, alles kam auf den Prüfstand. Zum 50. Jubiläum wurden heute auch Zukunftsprojekte vorgestellt. Aus Berlin berichtet André Tonn.
Die Stiftung Warentest will ihre Produktbewertungen und Testurteile künftig verstärkt ins Internet stellen. Dazu erweitert sie in den nächsten Jahren ihre Bezahlangebote. Derzeit kommen rund 10% des Umsatzes aus dem Online-Bereich, sagte Vorstand Hubertus Primus anlässlich des Jubiläums der Stiftung Warentest in Berlin. Sein Ziel ist,
dass der Verbraucher nicht nur einzelne Testergebnisse abruft, sondern Empfehlungen bekommt, wie er zum Beispiel mit der Geldanlage weiter umgehen soll, was er tun soll. Nicht nur wie in der Finanzkrise immer Kaufempfehlungen, sondern vielleicht auch Verkaufsempfehlungen, wo wir ihn begleiten, auch was die Versicherung angeht, dass wir das über test.de abwickeln können.
Damit sollen Einnahmeverluste ausgeglichen werden, die durch einen geringeren Verkauf von Druckerzeugnissen, wie zum Beispiel der Standardzeitschriften Test und Finanztest, entstehen. Die Stiftung Warentest nahm in den vergangenen 50 Jahren etwa 100.000 Produkte unter die Lupe. Das reicht von Waschmaschinen, Handys bis hin zu Finanzprodukten. So habe die Stiftung beispielsweise sehr früh vor den Genussscheinen des inzwischen insolventen Windanlagenbauers Procon gewarnt, erinnerte Vorstand Primus. Wurden in den 60er Jahren vorwiegend die Sicherheit und Funktion von Produkten getestet, so geht es heute auch um Schadstoffuntersuchungen. Soziale und ökologische Standards können ebenfalls das Qualitätsurteil beeinflussen. Mit dem Stiftungskapital und staatlichen Zuschüssen wird die Unabhängigkeit der Berliner Warentester gewährleistet.
Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel trennt sich von Chefredakteur Wolfgang Büchner. Erst vor gut einem Jahr hatte er den Posten übernommen. Einzelheiten von Astrid Koral.
Schon lange hatte es sich angedeutet, jetzt ist es offiziell. Wolfgang Büchner verlässt zum 31. Dezember nach 16 Monaten die Chefredaktion des Spiegel und von Spiegel Online. Im gegenseitigen Einvernehmen, wie es heute hieß. Auch Geschäftsführer Uwe Saffe wird sein Amt niederlegen, spätestens Mitte des nächsten Jahres. Wer neuer Chefredakteur wird, will der Verlag in Kürze entscheiden. Bis auf Weiteres sollen die beiden stellvertretenden Chefredakteure Klaus Brinkbäumer und Clemens Höges die Redaktion des Spiegel führen. Brinkbäumer wird schon länger als Nachfolger Büchners gehandelt. Florian Harms und Barbara Hans, bislang stellvertretende Chefredakteure von Spiegel Online, seien für das Nachrichtenangebot im Internet verantwortlich. Wolfgang Büchner war im September des vergangenen Jahres als Chefredakteur zum Spiegel gekommen. Seit seinem Amtsantritt gab es immer wieder Konflikte, vor allem mit den Redakteuren des gedruckten Spiegel. Unter anderem ging es um die künftige Ausrichtung und Struktur von Print und Online.
Wann ist ein Tor ein Tor? Hawkeye, zu Deutsch Falkenauge, wird das mit 7 Kameras künftig auch im deutschen Profifußball genau registrieren. Die Bundesliga-Clubs führen diese schon in der englischen Premier League erprobte Torlinientechnik nun doch ein. Tim Brockmeier berichtet.
Phantomtore gehören ab der Saison 2015-16 der Vergangenheit an. Die Torlinientechnik erhält Einzug in der ersten Fußball-Bundesliga. 15 der 18 Erstligisten votierten für das kamerabasierte System Hawkeye, bekannt aus dem Tennis und dem Fußball, bereits in der englischen Premier League im Einsatz. Wir freuen uns über das Votum und die Entscheidung pro Hawkeye, erklärte Ligachef Reinhard Rauball. Beim Hawkeye-System verfolgen 14 unter dem Stadiondach angebrachte Kameras ununterbrochen den Ball. Überquert er die Torlinie, wird ein Signal an den Schiedsrichter gesendet. Die Kosten von etwa 140.000 Euro pro Saison müssen die Clubs übernehmen. Die Technik soll auch in der Relegation zum Einsatz kommen, dort dann möglicherweise mit Hilfe von mobilen Systemen. Ob der DFB auch im Pokalwettbewerb auf die Torlinientechnik setzen wird, ist sehr wahrscheinlich, aber noch nicht abschließend entschieden.
Soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Benor.
NDR Info.